Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Beim Propheten Jona im 3. Kapitel heißt es: Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Ihr Lieben, was ist das für eine herrliche Geschichte, die uns da von Jona erzählt wird in der biblischen Novelle, dem Jona-Buch? Da sage noch jemand, Gott hätte keinen Sinn für Humor und wäre nicht auch offen für Ironie. In dieser Geschichte ist einiges ziemlich schräg und vielleicht ist sie genau deshalb zeitlos interessant. Jona hat nun wirklich keine Lust auf den Auftrag, den Gott ihm gibt. Auf! Geh nach Ninive, in die große Stadt, rede ihr ins Gewissen. Ihre bösen Taten sind mir zu Ohren gekommen, sagt Gott. Und Jona denkt, na toll, ausgerechnet Ninive. Jona weiß, wie jedes Kind damals in Israel, Ninive ist das Zentrum der Militärgroßmacht Assyrien. Und Ninive ist böse. Böse und brutal. Wer dort nicht willkommen ist, Feinde, sie werden zu Tode gefoltert und die toten Körper werden an der Stadtmauer aufgehängt, zur Abschreckung, damit jeder weiß, wie es in der Stadt zugeht. Ninive? Auf keinen Fall. Jeder anständige Israelit vermeidet es, nach Ninive zu kommen. Wer auf der richtigen Seite stehen will, der macht einen Bogen um Ninive. Und Jona will zu den Guten gehören. Gott allerdings, dem ist das ziemlich wurscht. Denn er hat die bösen Menschen nicht abgeschrieben, sie nicht aufgegeben. Und darum sagt er, Jona, was du denkst, das ist erstmal egal. Also auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Rede ihr ins Gewissen, denn ihre bösen Taten sind mir zu Ohren gekommen. Auf einen Gott, der so viel Langmut mit bösen Menschen hat, hat Jona überhaupt gar keinen Bock. Statt nach Osten zu gehen, nach Ninive geht er nach Westen und steigt südlich von Tel Aviv in ein Schiff, das nach Tarschisch fährt, weit in den Westen. Tarschisch liegt tief im Westen, in Spanien. Gott allerdings lässt nicht locker. Weil Jona seine Worte ignoriert, fährt er nun schwere Geschütze auf, schickt einen Sturm, der die ganze Schiffsmannschaft in Todesangst versetzt. Jona allerdings will weiter fliehen, auch vor dem Sturm. Er geht unter Deck, in den unteren Teil des Schiffes. Vielleicht lässt sich die Sache ja aussitzen. Einfach hinlegen, Ruhe haben. Nichts mehr sehen, nicht mehr hören. Ach Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. Eine zutiefst menschliche Verhaltensweise. Wird die Wirklichkeit zu bedrohlich, dann neigen wir Menschen ja dazu, diese Wirklichkeit zu meiden, zu fliehen. Der eine versucht die Wirklichkeit zu ignorieren und pennt ein, wie Jona. Der andere versucht es vielleicht anders und säuft sich die Wirklichkeit schön. Der Nächste, der flieht vielleicht in seine Arbeit und schuftet bis zum Herzinfarkt. Wieder ein anderer sagt vielleicht, mir doch alles egal, nach mir die Sintflut, ab in die Südsee, ich bin reif für die Insel. Welche Fluchtmechanismen hast du, wenn die Wirklichkeit schwierig wird, bedrohlich wird? Wenn du vielleicht in dir durchaus spürst, was wahr ist und was dran ist, du dich aber völlig überfordert fühlst und denkst, lasst mich alle einfach in Ruhe. Wohin fliehst du? Vor Gott kannst du nicht fliehen. Jona, dem geht's genauso. Der Kapitän höchst selbst weckt ihn. Hey, auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist das ja der Gott, der uns helfen kann, sagt der Kapitän. Per Losverfahren lässt Gott die Mannschaft herausfinden, dass Jona tatsächlich der Grund ihrer Misere ist. Und jetzt ist Jonas Lage direkt absurd. Er bekennt, ich bin Hebräer. Ich glaube an den Gott, der das Leben geschaffen hat. Das Universum, das Meer, das Land, alles. Er kennt jeden Menschen bis in die Wurzeln seiner Existenz. Und ich, Jona, ich versuche vor Gott zu fliehen. Absurd ist das? Und irgendwie hat es auch eine gewisse Komik. Der Prophet, der sich selbst zu den Guten zählt, er flieht vor dem Auftrag, die Bösen zu retten und landet nun auf einem Schiff voller gottloser Matrosen, die an alle möglichen Götter und Götzen glauben. Und da kommt noch was dazu. Ausgerechnet bei diesen Leuten funktioniert der moralische Kompass anscheinend viel besser als bei Jona. Sie weigern sich, Jona über Bord zu werfen. Los, gemeinsam schaffen wir das, sagen sie. Alle für einen. Sie wollen ihn retten und sich selbst. Also, der Fromme pennt. Und die Gottlosen rudern um ihr und um sein Leben. Wer ist hier eigentlich gut und wer ist hier böse? Allzu einfache Zuschreibungen der Wirklichkeit, die werden hier aber so richtig auf den Kopf gestellt. Und Jona? Jona will weiter fliehen. Dieses Mal in den Tod. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nur noch Ruhe. Lieber sterben, als diesen Auftrag auszuführen. Schmeißt mich über Bord. Ein perfekter Verdränger. Sie werfen ihn schließlich über Bord. Das Meer beruhigt sich, die gottlos frommen Seeleute sind gerettet, Jonas Flucht ist zu Ende. Nicht aber Gottes Geschichte mit Jona. Denn der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Wie man 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches überlegt, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so wichtig ist. Schließlich haben wir ja hier eine biblische Novelle vor uns. Jona ist jetzt am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. 3 Tage und Nächte völlige Dunkelheit. Keine Fluchtmöglichkeit mehr. Kompletter Kontrollverlust. Diese Situation der Machtlosigkeit ist der Wendepunkt in der Geschichte. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Du hast mein lautes Schreien gehört. Oft sind es gerade solche Fischbaucherfahrungen kompletter Machtlosigkeit, die ein Leben grundsätzlich verändern können. Aus Zeiten der Verzweiflung wird eine Zeit der Stille. Aus der Zeit der Stille wird die Zeit des Hörens und dann beginnt Verwandlung. Die Verwandlung des Jona beginnt mit dieser Fischbaucherfahrung. Abgeschlossen ist sie noch lange nicht. Er geht nun nach Ninive, der großen Stadt. Aber Gottes Güte gegenüber den bösen Menschen dort, die akzeptiert Jona noch lange nicht. Er geht nach Ninive, er redet der Stadt ins Gewissen und die Menschen hören. Und sie nehmen sich seine Worte zu Herzen und sie beginnen sich zu verändern. Sie gehen in Sack und Asche. Sogar der König registriert, was im Volk passiert und zieht nach und verordnet Staatstrauer. Vielleicht lässt Gott sich ja doch erweichen. Als Ninive sich die Worte des Propheten zu Herzen nimmt und die Menschen ihr Leben wirklich verändern, ärgert das den Propheten maßlos. Vielleicht denkt er, das ist doch gar nicht ernst gemeint. Die simulieren doch bloß. Das ist nicht nachhaltig. Das ist bestimmt nur vorgetäuscht. Er ist doch der Gute. Und die da sind die Bösen. Er will, dass die nun aber auch wirklich endlich bestraft werden. Aber Gott bleibt hartnäckig bei seiner Güte. Und hartnäckig bleibt er auch am Propheten Jona dran. Hartnäckig und mit Humor hilft er dem Sohn des Amittai, seine inneren Widerstände und Grenzen zu überwinden, sie überhaupt erst einmal zu erkennen. Wie er das genau macht, da empfehle ich gleich mal beim Propheten Jona im 4. Kapitel nachzulesen. Es lohnt sich. Es bleibt dabei. Gott liebt leidenschaftlich und grenzenlos alle Menschen. Die Guten und auch die Bösen. Die an ihn glauben und sogar die, die anderen Religionen anhingen. Er will, dass sie alle leben. Das ist doch wirklich eine verrückte Geschichte. Amen. Und der Friede unseres Gottes, der unseren Horizont bei weitem übersteigt, regiere unsere Herzen und bewahre alle unsere Sinne in seinem Christus Jesus. Amen.